Also gestern war das nicht einfach, aber heute ist es noch schwieriger. Also ich beame nochmal zurück vom Hindukusch nach Berlin, wo wir heute Morgen angefangen hatten. Wir wussten da noch nicht, wo wir landen würden, in welchen schwierigen Gewässern. Also der Wahlkampf haben wir ja gerade überstanden in Deutschland und Bettina Ramseier hat wahrscheinlich ihre Wette, die übrigens mit dem Schweizer Botschafter abgeschlossen wurde, das darf ich jetzt erzählen, hat offenbar diese Wette gewonnen, nämlich dass wir eine Ampelkoalition haben werden. Interessant bei ihren Ausführungen war meines Erachtens vor allem ihre Zweifel bezüglich der Konkurrenzfähigkeit Deutschlands. Also man hört ja, wenn man deutsche Nachrichten hört, immer wieder über die über Weltmeister, nicht nur im Fußball, sondern auch bei Export-Weltmeister. Aber in Wirklichkeit, wenn man Bettina Ramseier glauben darf, und ich glaube, da hat sie ins Ziel getroffen, ist da die Bürokratie, aber vor allem auch die fehlende Innovation, das größte Problem des modernen Deutschland, dass das moderne Deutschland gar nicht mehr so modern ist. Damit sind wir auch wieder bei gestrigen bei Martin Naville, der ja dieses wahnsinnige Ungleichgewicht bei der Innovation aufgezeichnet hat. 80% stammt aus der USA, 15 aus Europa und 5 aus China. Das sieht man dann auch auf dem Gebiet der Autoproduktion. Auch das wurde gestern schon angesprochen. Da kann es einem schon bange werden um Deutschland, aber damit auch für Europa. Zumindest auf dem Gebiet der Außenpolitik gab es aber auch einen Lichtblick, weil die beiden kleinen Parteien, die Gelben und die Grünen, eher europäische Visionen haben, sagte Bettina. Im späteren Referat hat Markus dies dann einigermaßen relativiert, für den Fall, dass Christian Lindner tatsächlich das Finanzministerium übernehmen sollte. Unklar ist natürlich noch, ob das wirklich passieren wird. Wenn das passiert, dann dürften die Mitgliedstaaten, die übrigen der Europäischen Union, einiges an Probleme haben. In seinem Referat hat Martin Aliot eine andere Achse aufgezeichnet, eine Achse von einem Land, das sich von Europa wegbewegt, und zwar ganz absichtlich. Der Eindruck täuscht nicht. The lunatics have taken over the asylum. Also, finde ich eine ganz gute Bezeichnung. Einigermaßen ratlos war Martin, wie alle auch, nämlich bei der Frage, wieso, wenn die Lunatics das Asylum übernommen hatten, wieso das alle Boris Johnson noch offenbar noch unterstützen. Und er hat das Wort Teflon verwendet, aber es ist noch keine Erklärung. Ich glaube, auch da war Martin einigermaßen ratlos, um dieses Phänomen zu erklären. Am Kaffeetisch irgendwann mal heute Morgen wurde dann das auch weiter diskutiert. Man hat gesagt, ausschlaggebend, oder besser gesagt, immer weniger ausschlaggebend ist die Ratio. Die Psychologie, die Ängste, Wahnvorstellungen sind heute mindestens so wichtig. Das macht es dann nicht einfacher, etwas zu analysieren, das Zeitgeschehen, aber immerhin ist eine Schlussfolgerung, dass eine Schlussfolgerung ist eine wichtige, auch von Martin, und das wurde auch später in der Diskussion heute bestätigt, wenn es hart auf hart kommt, dann überwiegt die Identität über andere Faktoren. Also Identität, nationale Identität, Ethnie ist momentan immer noch das Wichtigste, wichtigere als zum Beispiel Religion oder auch als Wirtschaft. Einen spannenden und verstörenden Spagat hat in diesem Zusammenhang auch Roman Villinger am Beispiel Polens aufgezeichnet. Die Vorkämpfer einer rechtsstaatlichen Ordnung in Polen kämpfen, wie er sagte, auf einem schrägen Fußballfeld, wohlgemerkt ein Fußballfeld, wo sie am unteren Ende sind, also ein uphill battle, um es mit anderen Worten zu sagen. Und dennoch ist 88% der polnischen Bevölkerung für die EU. Das muss man erstmal verstehen wollen. Markus hat einen ähnlichen Spagat aufgezeichnet. Die EU ist so populär wie nie zuvor in den letzten 30 Jahren. Für eine Reduktion der Souveränität, die ja Voraussetzung ist, dass es in Europa überhaupt weitergeht, gibt es aber offenbar keine Mehrheit. Einstimmigkeit, die Aufhebung der Einstimmigkeit in der EU ist offenbar weiterhin eine Illusion. Dennoch hat Markus auch einen optimistischen Akzent gesetzt. Whatever it takes, and believe me, it will be enough. Die damals im Lancaster-Haus von Mario Draghi in freier Rede übrigens gesprochenen Worte definierten eine Zeitenwende. Und in der Corona-Krise kam noch eine Zeitenwende hinzu, die Verallgemeinerung der Schulden. Sind das definitive Zeitenwenden? Wird, um eine Frage von irgendwann an Bettina Ramsey nochmal daran zu erinnern, wenn Christian Lindner das Finanzministerium übernimmt, wird es dann weiterhin die Möglichkeit einer Vergemeinschaftlichung der Schulden geben? Eine offene Frage. Genauso ausführlich und verständlich wie ihre Vorredner hat Amalia die hochkomplizierte südkaukasische Gemengelage analysiert. Was interessiert uns, wenn hinter in der Türkei die Völker aufeinander losgehen? Ich glaube, man hat jetzt gesehen, dass das uns sehr wohl und sehr stark interessieren muss, was auf dem Südkaukasus passiert, weil sich dort eine sehr gefährliche geopolitische Lage entwickelt. Die Israelis spielen offenbar eine große Rolle. Sie haben Aserbaidschan angeblich als Ausgangspunkt oder als Stützpunkt im eventuellen Krieg gegen den Iran ausgewählt. Und in der Debatte sahen wir dann etwas Ähnliches wie auf den britischen Inseln, dass nationale Identität wichtiger ist als alles andere. Wichtiger in diesem Fall als die religiöse Identität der Schiiten. Das ist tatsächlich, wenn man, wie auch Erich, sehr oft in der schiitischen Welt unterwegs gewesen sind, das ist schon etwas ganz Bemerkenswertes. Ungelöst eine ganz zentrale Schwachstelle des Völkerrechts, Souveränität, staatliche Souveränität versus Selbstbestimmungsrecht. Vielleicht werden wir tatsächlich morgen noch darüber zu sprechen kommen. Anschließend stellte Reinhard Schulze die Frage, welche Anpassungsfähigkeit braucht der Westen oder hat der Westen, um überhaupt erfolgreich zu sein, wenn es darum geht, unsere, zwischen Anführungswerte, Werte dorthin zu transportieren, wo diese Werte in Gefahr sind. Sind wir fähig, uns mit dem auseinanderzusetzen, wo wir meinen, legitimiert zu sein, zu intervenieren? Die Frage, was in Irak passiert ist, in der Provinz Nineveh, wo sich der Westen dann mit den Fundamentalisten, den Ultrakonservativen, eine Gegnerschaft gefunden hatte, der ständige Wechsel der Legitimität, man hat angefangen in Irak wegen Massenvernichtungsmittel und plötzlich hat man dann die Demokratie gefunden, dass diese kritische Beobachtung ist, glaube ich, sehr zutreffend. Dass in Irak dass es ein völkerrechtswidriger Angriff ist, das dürfte hinlänglich bekannt sein. In Afghanistan war diese Legitimität lag etwas anderes, aber in der Diskussion haben wir dann feststellen können, dass auch hier große, große Zweifel anzubringen sind. Die Neudeutung der Legitimität, nämlich das Fitmachen dieser Länder für Demokratie, haben wir in der Diskussion dann, glaube ich, sehr umfassend besprochen. Ich glaube, eine wichtiger Präzisierung ist, dass wenn überhaupt, dass es den Menschen in diesen Ländern um Recht geht. Wie das Recht hergestellt wird, das müssten die Völker dann selber ausmachen. Das wurde dann übrigens später auch von dem letzten Redner nochmal bestätigt, bei dem Hilfswerk, was völlig ohne Hilfe eine sehr gute Arbeit gemacht hat. Und die Frage nochmal in Afghanistan, stimmt es überhaupt, dass der Westen Demokratie dorthin führen wollte? Das Angebot einer parlamentarischen Demokratie, ich glaube, das müssen wir wirklich in Frage stellen, ob es das überhaupt gegeben hat. Emran Feroz hat sehr eindrücklich die Unterwanderung der westlichen Rechtsordnung am Hindukusch beschrieben. Ich war selber vor 20 Jahren in dem Gebiet und nachher nicht mehr. Es hat mich immer wahnsinnig beschäftigt, was dort passiert. Und ich kann diese Zahlen, die Sie da erwähnt haben, über diese Analyse des Drohnenkrieges, des sogenannten sauberen Krieges, der auch schon in Irak ausgeführt wurde, das ist, dass Sie das korrigiert haben, dieses Bild, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dass also die Zahl 13.000 Drohnenangriffen, 4.000 bis 10.000 Tote und was, wer ist gestorben und wer nicht, diese zentrale Frage wird dadurch beantwortet, wenn man sieht, wer jetzt die Macht dann ausüben wird. Rammstein als Relaisstation sind wichtige, sehr wichtige Angaben, die sie uns heute gemacht haben. Die Frauenbefreiung, die immer wieder, natürlich ist das Schicksal der Frauen in Afghanistan gerade jetzt, das ist etwas groß, ein enormes Problem, wenn man sich um Menschenrechte kümmert. Aber die wirkliche Frauenbefreiung, die wird es wahrscheinlich nicht mit Drohnenangriffen und B-52-Bomber geben, mit Sicherheit nicht. Und dann, sehr wichtig, was Sie erwähnt haben, die Alphabetisierung. Hat der Westen da etwas gemacht oder kam das von innen? Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Mit Bomben und Granaten wird man keine Alphabetisierung hervorbringen. Die Alphabetisierung ist die Grundlage für die Moderne. Das war bei uns so, am Ende des 18. Jahrhunderts. Und das ist in allen anderen Ländern im Nahen Osten so. Wir haben das bei den letzten Runden auch immer wieder besprochen. Der arabische Frühling ist ein Versuch der Modernisierung, der Einpassung an die Moderne. Und das ist inhärent mit Alphabetisierung. Interessante Aspekte, wo das Geld hingegangen ist, was verschwunden ist, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dann der neue Konflikt, der auftritt. Ich hätte noch gern mehr erfahren über diesen Konflikt Taliban und IS Khorasan. Abschließend aber, das Allerwichtige ist, glaube ich, dass der Westen die moralische Deutungshoheit verspielt hat. Taliban haben hochgepokert und vorübergehend hoffentlich gewonnen. Ganz herzlichen Dank.